Ich bin End und ich halte heute einen Vortrag über das Reverse Engineering und insbesondere um, wie man DSLs, also domänenspezifische Sprachen, dabei einsetzt. Also will ich erstmal ein bisschen was Grobes zum Reverse Engineering erzählen und dann langsam darüber gehen, wie ich zumindest so Datenformate in meiner Freizeit Reverse Engineere. Also ich mache das nicht beruflich, also erwartet nicht, dass ich die perfekte Methode habe. Aber ich verwende einige DSLs dafür und die helfen mir und darum halte ich darüber heute einen Vortrag. Zunächst zum Reverse Engineering selbst. Ich habe hier jetzt aus so einem 90er-Jahre-Buch eine Grafik rangezogen, die erklärt, wie Reverse Engineering funktioniert. Normalerweise im Forward Engineering, also entweder in unserem Wasserfallmodell oder in unseren agilen Entwicklungsmethoden, viele von euch werden schon mal Software entwickelt haben, da geht es darum, dass man am Anfang einen Kunden hat, der stellt Anforderungen, daraus erstellt ihr dann in Zusammenarbeit quasi eine funktionale Spezifikation, dann kommt irgendwann so ein Systementwurf raus und am Ende entsteht eventuell sogar Source Code und eine Binärdatei, eine Executable. Und beim Reverse Engineering hat man quasi nur die letzten Teile hier, meistens sogar nicht mal Source Code, sondern nur Binärdateien, Executables, Anwendungen, die ihr so bekommt von Herstellern und versucht jetzt zurückzukommen zu den Anforderungen, den Spezifikationen und dem Systementwurf. Warum? Damals, weil die Leute keine Dokumentation geschrieben haben und Dokumentation zu 20 Jahre alter Software brauchten, dann musstest du aus dem Source Code zurückkommen. Warum wurde dieser Source Code eigentlich mal gebaut? Quasi Software-Archäologie. Heutzutage ist es häufig auch so, wenn ihr ein Spiel modden wollt, wie ich, müsst ihr erstmal verstehen, wie ist dieses Spiel eigentlich aufgebaut, wie funktionieren die Dateien, wie funktioniert das Spiel. Aber es findet auch in der Malware-Analyse beispielsweise, wenn man Daten anschauen will, die Phisher so rumschicken, damit man dagegen vorgehen kann. Ich beschäftige mich hier jetzt mit dem Reverse-Engineering von Datenformaten. Das hier ist jetzt ein Screenshot aus Wireshark. Man hat ganz viele einzelne Bytes in der Hex-View. Und wir versuchen jetzt quasi zu jedem einzelnen dieser Bytes am Ende sagen zu können, wofür ist das da? Wofür ist dieses Byte da? Und am Ende dann markieren wir dieses Byte hier, da steht immer GIF drin, dieses Byte hier, da steht die Version von GIF drin, dann kommt die Breite des Bildes, die Höhe des Bildes und so weiter. Und das ist letztendlich ja diese Spezifikation, die sich derjenige, der den Parser bzw. die Anwendung geschrieben hat, die diese Datei benutzt, ja auch irgendwann so in der Form in seinem Code aufgeschrieben hat. Und die große Frage ist jetzt nicht nur, wie kommen wir hier hin, sondern auch, wie kommen wir hier hin? Das war ja auch letztendlich mal ein Teil der Spezifikation. Das existiert jetzt nicht nur für dieses GIF-Datenformat, sondern für jede einzelne Datei. Und hier raus, hier hinzukommen, ist dann doch etwas schwierig. Und wenn wir jetzt dieses Spiel in meinem Fall beispielsweise haben, ist der erste Schritt, man macht den Ordner mit den Spieldateien auf und schaut erstmal sich jede einzelne dieser Dateien an und googelt. Das Erste, was man tut, ist erstmal googeln, ob irgendwer sich schon mal diese Daten angesehen hat. Dann kommt man auf so schöne Bilder aus GitHub, wo jemand versucht hat, hier in diesem Fall jetzt eine Spieldatei, die die 3D-Modelle enthält, zu reverse-engineeren. Das sieht alles sehr, sehr convoluted aus. Das hat irgendjemand in JavaScript hingefummelt und dann einen Screenshot von seinem Webbrowser gemacht. ist aber sehr hilfreich gewesen, weil ich so einige Dateien zum größten Teil schon reverse-engineert vorgefunden habe, weil irgendjemand schon mal angefangen hatte. Und Google hat das ausgespuckt und so konnte ich das benutzen. Das heißt, der erste Schritt im Reverse-Engineeren ist erstmal, so viele Informationen wie möglich über dieses Datenformat jetzt zu sammeln. Das fängt hier natürlich an, aber das kann man beispielsweise auch tun, indem man einfach mal sich die Dateiendungen anschaut. Wenn eine Dateiendung beispielsweise halbwegs bekannt ist oder bestimmte Namensschemas hat, wie Grafik oder Graphics oder so ähnlich, dann sind da wahrscheinlich Bilddaten drin. Und so kann man sich große quasi Listen aufstellen, welche Dateien man wo findet und wofür diese wahrscheinlich eingesetzt werden und kann dann anfangen, in seinem Hex-Editor einzelne Dateien zu vergleichen, von denen man ausgeht, dass sie denselben Typ haben. Und man sieht dann, hier im Beispiel PNG ist es relativ einfach, man sieht hier in weiß markiert die Teile der Dateien, die gleich sind und rot markiert die Teile, die sich unterscheiden. Und in Dateiheadern kann man natürlich sehr gut unterscheiden, aber hier sieht man auch beispielsweise 00.02.E1. Die sind vermutlich die Offsets bzw. Größen, was man eigentlich nur herausfindet, indem man diese beiden Dateien miteinander vergleicht. Weil diese Information fehlt jetzt hier in diesem Screenshot, aber man vergleicht beispielsweise die Größen der Dateien und dann würden exakt diese Zahlen miteinander multipliziert die Größe der Datei ergeben. Und das findet man, wenn man jetzt auch Zugang zu der Anwendung selbst hat, auch mit GDB heraus, weil wenn man die Anwendung selbst ausführen kann, kann man immer auch GDB attachen. Bei Steam gibt es dafür, wenn man Proton verwendet auf Linux, auch eine Anleitung, wie man automatisch GDB an Steam-Spiele attached. Das erlaubt es einem, das ist eigentlich dafür gedacht, für die Wine-Entwickler, aber wir können das auch quasi dazu benutzen, herauszufinden, zu versuchen, wie dieses Spiel funktioniert. Und am Ende kommt man dann hierbei raus. Man hat sich eine Textdatei aufgeschrieben für ein bestimmtes Dateiformat und dort dokumentiert, wie man vermutet, dass dieses Dateiformat aussieht. Und das große Problem dabei ist, das ist jetzt zwar schön dokumentiert, aber wenn man das Spiel benutzen, modden will, kommt man erstmal nicht weiter. Das große Problem dabei ist nämlich, wir bräuchten jetzt einen Parser, um erstmal die Spieldaten einlesen zu können, um auch überprüfen zu können, ob wir uns jetzt geirrt haben oder nicht. Und wir bräuchten auch das Gegenteil von einem Parser, damit wir die Spieldateien verändern können. Und hierfür gibt es Python. Man kann sich das alles von Hand selber schreiben. Und dann hat man große Listen von so write 32 Byte, write 8 Byte, write 16 Byte Listen, wo man hintereinander quasi einfach hintereinander weg in die Datei reinschreibt. Das Problem ist, wenn wir zurückgehen zu dem, zu wie viele unterschiedliche Datentypen dieses Spiel hat, wie viele unterschiedliche Dateien so ein Spiel hat, so etwas braucht man dann für jeden einzelnen Dateityp. Und ihr seht hier links die Zeilennummern. Wenn ihr 200 mal write 8 hintereinander stehen habt, ist das nicht ganz praktikabel. Und dafür gibt es Projekte wie Construct und KaiTai. Die sind deklarative Sprachen. Construct sieht beispielsweise so aus. Es sieht sehr C-artig aus. Aber man beschreibt diese C-Structs in dieser Python-domänenspezifischen Sprache, dieser DSL. Aus dem Grund, weil es einem automatisch einen Parser und einen Builder, wie Construct es nennt, zur Verfügung stellt. Das sieht dann so aus. In Kombination mit dem letzten Screenshot ruft man dann einfach parsefile auf und er gibt einem dann ein JSON zurück, einen Container. Und dieser Container, den kann man dann benutzen. Verändern, einzelne Werte darin verändern, Bild aufrufen und man bekommt exakt die Binärrepräsentation wieder zurück. Das heißt, man kann in beide Richtungen quasi diesen Container generieren, etwas darin verändern und es gibt, kann man natürlich, wenn man richtig reverse-engineert hat, mit diesem Tool beliebige Spieldateien verändern. Dazu gibt es noch so einige Hilfsfunktionen, beispielsweise kann man zu jedem Attribut die Größe herausfinden, man kann zu jedem Attribut Dokumentation hinzuschreiben und der große Vorteil dabei ist, es ist einheitlich. Also man kann alle unterschiedlichen Datentypen, die man hat, in einer einheitlichen Sprache beschreiben und muss nicht unterschiedliche Parser bauen, die man dann unterschiedlich maintainen muss, sondern beschreibt alles einheitlich. So. In der Realität sieht das dann so aus beispielsweise oder so. Und damit kann man teilweise dann so kleinere Datenformate, wie sie hier in diesem Spiel jetzt in echt verwendet werden, exakt darstellen auf einem Screenshot. Und der Parser dafür von ein paar Screenshots vorher, der hatte irgendwie 300 Zeilen. Und so ist es relativ klein und concise quasi dargestellt. Was natürlich diverse Vorteile hat, weil jemand anders, der wie ich quasi jetzt dieses Spiel reverse engineeren will, weil man bestimmte Sachen noch nicht modden kann, jetzt wieder auf Google geht, wieder Wargame in diesem Fall und ESS-Datei beispielsweise sucht und dann kommt er auf meinen Parser und kann da weitermachen in der Theorie, wo ich nicht mehr weitergekommen bin und gesagt habe, ja, stimmt das so, keine Ahnung. So. Ich habe tatsächlich Construct forken müssen, hauptsächlich aus einem Grund, und zwar konnte Construct die Größen nicht richtig bestimmen von bestimmten Objekten. Darum habe ich es geforkt, damit ich diese grafische Darstellung generieren konnte, die ihr hier seht. Denn aus dieser Beschreibung lässt sich aus dem Parser direkt ausgeben, wo bestimmte Attribute gelesen wurden, was im Reverse-Engineering-Prozess, wenn man 24 Stunden quasi auf diesen Hex-Output schaut, sehr nützlich ist, weil man farblich sieht, okay, das wurde da gelesen, das wurde da gelesen, das wurde da gelesen und nicht mehr das von Hand machen muss, von Hand in seinem Parser sich Offsets ausgeben lassen muss und diese dann von Hand farblich markieren muss, beziehungsweise, weil es zu aufwendig ist, manuell den Offset liest. Des Weiteren habe ich einen XML-Output eingebaut, weil ich den aus Gründen brauchte. Und der große Vorteil von diesen domänenspezifischen Sprachen ist, GDB kann Python. Das wusste ich vorher auch noch nicht, aber du kannst Python-Skripte einfach in GDB sourcen und dann beliebigen Python-Code schreiben und in GDB auf den Speicher zugreifen. Das erlaubt einem natürlich, den Parser direkt auch in dem RAM direkt, während das Spiel bestimmte Daten geparst hat, auszuführen, um zu schauen, geht mein Parser jetzt, geht mein Parser nicht. Was ich mal bauen will, wofür ich noch nicht die Zeit hatte, ist so eine Art integrierte Entwicklungsumgebung zum Reverse-Engineeren. Ihr seht hier quasi rechts die Imhex-Pattern-Language, die hat den großen Vorteil, dass man ähnlich quasi zu Construct beliebig beschreiben kann, wo bestimmte Attribute liegen. Man bekommt da auch einen schönen, netten Graphen raus, farblich markiert, wo er was geparst hat. Das Problem ist, das hier kann nicht parsen und es kann auch nicht das Gegenteil von parsen, also bilden, durchführen. Das heißt, was ich in der Zukunft mal eigentlich bauen wollen würde, wäre, dass man hier entweder Construct reinschreibt oder diese Pattern Language anpasst, damit man quasi in diesem Editor selbst reverse engineeren kann, sieht, was macht mein Parser gerade, was will ich, dass mein Parser macht, und so schneller reverse engineeren kann in einem einheitlichen Format, damit man die reverse engineerten Ergebnisse, die reverse engineerten Dateiformate auch mit anderen teilen kann. Damit komme ich jetzt zum Ende. Und ich hoffe, dass irgendjemand hier auch schon mal Reverse Engineering gemacht hat. Ansonsten, wird es jetzt leider wenig Diskussion geben. Aber wenn ihr Fragen habt, gerne. Ja?
Du hattest kein Construct erwähnt, aber nicht jetzt irgendwie weiter ausgeführt, weil wir haben ja so eine IDE schon sehr nah dran an dem, was du dir vorstellst.
Genau, die großen Probleme bei KaiTai liegen daran, dass es einerseits beim Reverse-Engineeren etwas schwieriger ist, weil es diese feste Struktur in KaiTai gibt. Also ich kann einmal hier ein Beispiel KaiTai aufmachen. So. Ja. So. Na. Ah. So. Das hier, KaiTai hat eine relativ fixe Struktur. Also man muss erst Meta beschreiben, dann eine Sequenz quasi, in welcher Reihenfolge die Daten in der Datei liegen und dann die Typen. Es hat alles eine relativ rigide Struktur. Das Problem beim Reverse-Engineeren ist, diese Struktur kennt man nicht. Und das sorgt dafür, dass, als ich KaiTai ausprobiert habe, habe ich letztendlich einen Typen gemacht, alles hier in einer Sequenz quasi hinuntergeschrieben und es war signifikant weniger benutzbar als Construct, bei dem du einzelne Datentypen separat voneinander definieren konntest, separat schnell mal ausprobieren konntest, okay, ist dieser Typ an dieser Stelle, passt der jetzt oder passt der nicht? Während bei KaiTai das gesamte Handling quasi einfach für einen anderen Use Case ausgelegt ist. Weil KaiTai hätte den großen Vorteil, dass es eine riesige Bibliothek gibt, quasi eine riesige Liste an vorgefertigten Parsern bereits, die man für unterschiedliche Datenformate bereits benutzen kann. Construct hat aber den Vorteil, dass es ein bisschen flexibler ist, wenn du verstehst, was ich meine. Also genau.
Aber meine Lösung war, dass du einfach mal dann zu sagen, alles klar, der Rest dahinter ist jetzt erstmal ein Block, ich kümmere mich nur um die fünf Reihen vorne und mache dann immer so schrittweise vorwärts.
Und es gibt, also das ist genau das, was ich meinte. Du kannst hier in Construct einen Struct haben. Dieses Struct definiert quasi, wie dieser Teil der Datei jetzt aussieht und verweist dann auf ein anderes Struct. Und das geht in KaiTai auch halbwegs, aber es ist signifikant weniger ergonomisch, weil du in Construct während des Reverse-Engineerings selbst hier reingehen kannst und einfach erstmal Bytes reinschreibst und die rausholst und in Python quasi selbst Heuristik machst oder nachschaust quasi.
Du machst quasi Mocks.
Genau. Genau. Und die Datenformate, die ich reverse-engineert habe, die waren sehr nested. Das heißt, ich hatte so einen Baum in dem Spiel und in diesem Baum wurde quasi die komplette Objektdatenstruktur, die sie hatten, abgebildet. Das war ein riesiger Graph. Und diesen Graphen, der hatte unterschiedliche Datentypen. Das heißt, es kam immer ein Datentyp und danach war das die Länge, die dann kam, war davon abhängig, was da drin stand. Und das in Keitai richtig abzubilden, war sehr schwierig, weil wenn er einen Datentyp nicht gekannt hat, hat er den Parser da quasi abgebrochen. Aber ich wusste auch nicht, wie viel ich jetzt parsen soll, weil da kein Offset oder keine Größe dabei war, sondern er immer quasi einfach Typ und dann nächster Typ. Und der Parser hat quasi darauf vertraut, dass die Daten korrekt sind, ansonsten wäre er explodiert.
Meinst du, da war so eine Art Delimiter? Oh. Also mit Typ meinst du, da war eine Art Delimiter?
Ja, es war einfach ein Enum quasi. Ein Enum. Es war immer Enum und dann abhängig von Enum kamen Daten. Mhm. Und die Menge der Daten war abhängig von dem Enum und dem Inhalt der Daten selbst.
Verstehe,
ja. Resultat war, Keitai war einfach überhaupt nicht zu benutzen, weil Keitai quasi sehr strikt ist dabei.
Ja. Ich habe tatsächlich jetzt länger nicht mit Keitai gearbeitet, aber als ich das letzte Mal damit gearbeitet habe, gab es keinen Builder.
Weißt Mittlerweile du? Gibt es seit 2022 einen Builder, den ich aber nicht zum Kompilieren gekriegt habe.
Oh.
Und dementsprechend konnte ich ihn nicht benutzen. Aber der Builder ist quasi genau das Killer-Feature von Construct gewesen, dass ich, als ich 2021 damit angefangen habe, gab es das bei Keitai noch nicht.
Mhm.
Und generell, Construct ist da relativ flexibel, weil du im Prinzip an vielen Stellen hier einfach Lambdas reintun kannst und dann beliebigen Python-Code durch ausführen kannst. Und das hat sehr viele Vorteile.
Ja, cool. Weil ich kannte tatsächlich Construct noch nicht und das ist auf jeden Fall sehr wertvoll für mich, das zu kennen.
Ja, also und das hier ist quasi mein Fork davon, bei dem ich bestimmte Sachen hinzugefügt habe, wie beispielsweise, dass diese Rebuilder hier rekursiv aufgelöst werden können. Das heißt, normalerweise in Construct wäre das hier unmöglich. In Construct kannst du nämlich nicht auf in Zukunft folgende Daten dich beziehen. In Consext gibt es so einen Preprocessing-Step, der die einmal hinzufügt alle in dieses Python-Dictionary. Und dann kannst du das machen. Das ist manchmal sehr hilfreich. Ja?
Es klingt so, als ob du mit deinem For-Construct nur ergänzt hättest. Wieso nicht nach Upstream?
Oh. Das klingt so, als ob du Construct ergänzt hättest in dem Fork. Wieso nicht in Upstream, sondern warum brauchst du was Eigenes?
In erster Linie hauptsächlich, weil ich quasi, wenn ich etwas upstreamen will, dann muss ich erstmal selber verstehen, was ich überhaupt will. Und ich habe quasi diesen Fork angefangen und als erstes eine XML-Output, weil ich den brauchte, reingebaut, den aber niemand anders braucht. Und danach sind mir diese kleinen Bugs aufgefallen und um diese kleinen Bugs zu lösen, beispielsweise ging es nicht, dass man die Größen von Konditionalen bestimmt. Also in Construct kannst du so if schreiben und dann schauen, ist dieses Offset 0 und dann beispielsweise den folgenden Part nicht parsen. Und wenn du das benutzt, kannst du von dem gesamten Construct die Größe nicht bestimmen. Das habe ich beispielsweise in meinem Fork eingebaut, aber dabei habe ich jede einzelne Größenfunktion in dem Fork angepasst, weil es sein musste. Und das abzustreamen hätte halt für mich so enorm Mehraufwand benötigt, dass ich bis jetzt noch keine Lust dazu hatte. Weil bis ich quasi meine Bachelorarbeit jetzt darüber geschrieben hatte, gab es für mich auch keinen quasi Grund, das einmal aufzuräumen, die komplette Codebasis. Und darum ist es einfach nicht upstreamed. Es existieren Tickets zu diesem Problem, aber Es hat sie noch niemand quasi sonst angegangen oder gelöst, weil das Projekt eher so im Maintenance-Status ist, so wie ich es beobachte.
Okay, danke.
Was wolltest du eigentlich rausfinden über Wargame?
Also ich wollte in Wargame hauptsächlich 3D-Modelle editieren können, weil die bisherige Modding Suite hatte zwei große Probleme. Erstens hat sie andauernd gecrashed und zweitens hat sie, wenn man Aktionen in einer bestimmten Reihenfolge ausgelöst hat, das Spiel gecrashed. Und drittens konntest du beispielsweise 3D-Modelle einfach nicht austauschen und Texturen teilweise nicht austauschen. Und dann habe ich angefangen, mich auf die 2,5 Jahre Journey zu begeben, dieses Spiel zu reverse-engineeren. Und ich kann immer noch nicht 3D-Modelle tauschen. Aber ich kann sie parsen. Ja. Noch jemand eine Idee? Alles klar. Dann danke ich euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Mal sehen, was ich beim nächsten Hackover mache.